hier ist Dirk Nowitzki von Dallas Mavericks und ihr hört M94.5.
Buzzer Beat.
Was für ein Monsterblock!
Hip-Hop und Basketball.
Für drei! Und ruhig bleiben.
Buzzer Beat, Folge Nummer 14 mit mir. Mein Name ist Luis Kochendörfer und neben mir sitzt Philipp Knappe.
Servus.
Der NBA Draft 2019 ist in the books, wie man so schön sagt. Und es ist sehr, sehr, sehr viel passiert. Vieles Unerwartetes, aber dann auch vieles, was man doch schon erwartet hatte. Und es gab uns unglaublich viel Grund zum dumm daherreden jetzt.
Ja, ich glaube, also wenn man ein bisschen sich aus dem Trade-Wirrwarr rausgeheddert hat, dann sind viele Dinge passiert, die man auch vorher so schon angenommen hat, aber ja, war wieder viel los, wie jedes Jahr auf jeden Fall.
Du bist heute für welche Conference da? Also bist du für die Draft-Gewinner oder die Draft-Loser? Oder?
Eastern Conference.
Eastern Conference, ja, alles klar. Du als Miami Heat-Fan,
ja,
natürlich.
Klar, logisch, ja, logisch.
Klar, dann bin ich als Golden State Warriors-Fan nicht nur traurig, sondern auch trotzdem noch halte die Fahne für die Western Conference hoch. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Draft und gehen einfach mal die ganzen Picks durch.
Genau.
Nummer 1, okay,
da war ich
brauchen
echt überrascht.
Wir nicht drüber reden.
Da war ich, nee. Doch.
Ja, ich hätte auch gedacht, also eigentlich hätte ich da eher hier, wie heißt der, Cameron Johnson erwartet.
Stimmt, ja. Ja, da hätten sich auch die Pels denken können, für den reachen wir nochmal richtig. Sozusagen.
Schon, oder?
Ja, nee, klar.
Ja. Zion Williamson, wie erwartet.
War anzunehmen, tatsächlich.
War, glaube ich, so mit der gehypteste College-Spieler oder Spieler, der im Draft gezogen wird, seit LeBron James oder Kevin Durant, so hatte ich das Gefühl.
Ich würde ihn sogar tatsächlich mit LeBron vergleichen, was den Hype anging, einfach weil er, gut, okay, nicht direkt aus der Highschool gekommen ist, aber halt wirklich auch ein Jahr, ja, es war so ein Start-Zielsieg. Man hat vor der NCAA-Saison gesagt, okay,
das
Zion, ja, wenn alles normal läuft, wird er Nummer 1-Pick und ja, so ist es auch gekommen und auch verdient, so muss man sagen. Also logischer Pick irgendwo und ja.
Ja, klar. Natürlich sehr, sehr glücklich, dass die Pelicans diesen Pick in the first place überhaupt oder an dieser Stelle picken durften.
Ja, Glück gehabt auf jeden Fall, das stimmt, in der Lottery.
Aber nach dem Pech, das sie davor hatten mit der ganzen Anthony Davis-Saga.
Ja, vor allem, ja. Und man muss ja eigentlich, finde ich, nicht nur Anthony Davis sehen, sondern ja quasi die Saga davor mit Chris Paul.
Ja, das auch, ja.
Also, das sind ja letztendlich schon zwei Franchise-Player verschlissen in der, wie sagt man da, in der Music City. Und ja, mal schauen, ob wir jetzt eine Zion-Ära sehen, die vielleicht sogar mal einen Titel bringt nach New Orleans.
Ja, die Stadt ist anscheinend auch, also nicht nur anscheinend, die Stadt ist hyped auf jeden Fall.
Ja,
und
voll.
Das noch viel mehr als bei Anthony Davis. Und er ist eigentlich so als dieser Messias angesehen dort jetzt in dieser Stadt. Hat auch sofort, fand ich, eine super Antwort beim Interview, nachdem er gepickt wurde, hat die Reporterin ihn gefragt, was er denn für eine Nachricht an die Stadt hat. Und er nur, Let's Dance.
Ja.
Fand ich super.
Ja, er ist auch ein witziger Typ, glaube ich. Also
auch was ich echt sagen muss, diese Duke-Verbindung da, Cam Reddish, RJ Barrett und Zion Williamson, das finde ich echt verrückt. Auch zum Beispiel, kommen wir gleich nochmal drauf, auf RJ Barrett, wie der sich da hinter den Zion sozusagen eingeordnet hat, trotzdem bester Scorer war seines Teams und dass er nicht gesagt hat, so, oh, Zion stiehlt mir die Show oder so, die beiden sind so gut befreundet und hast auch wirklich gesehen, Zion hat sich richtig gefreut, als RJ dann gepickt wurde. Also, das sind zwei ursympathische Typen und die es auch also mit einer Work Ethic da hier brillieren. Also sympathisch auf jeden Fall.
Ja, und wo wir gerade von Work Ethic sprechen, wenn man sich Zion jetzt so anguckt, dann ist da nicht viel auszusetzen erstmal. Ne? Wenn man, ja, ich habe auch nochmal gelesen, er wiegt ja wirklich fast 130 Kilo.
Ist der zweitschwerste Spieler jetzt in der NBA.
Oder 130, glaube ich, sogar relativ glatt. Und ja, also ich glaube, da muss man sich nur irgendwie die ersten zwei, drei Plays auf seinem Highlight-Tape angucken, um da zu sagen, das glaube ich eigentlich nicht, aber es ist tatsächlich so. Und ich glaube, die einzige Kritik, die man vielleicht haben könnte, ist vielleicht der inkonstante Wurf.
Muss man schon sagen.
Also. Wie schätzt du das aber ein? Glaubst du, das ist jetzt, er wird mehr so einen, also wird es so eine Nummer sein, er verlässt sich jetzt zu sehr auf seine Athletik, wie man das ja bei manchen Spielern durchaus gesehen hat in der Vergangenheit, und wird halt so ein Dunker, so ein Typ, der defensiv wird natürlich auch direkt einen Impact haben durch die Athletik einfach. Aber, oder glaubst du, er investiert da direkt und wird dann, also ich meine, wenn wir jetzt überlegen, dass er noch wirklich auch den Dreier konstant trifft, also, ja, was soll man da noch machen als NBA-Defense, als Gegnerischer? Also das ist ja dann unfair schon, ne?
Also sein ist ja so speziell, weil es diesen Spielertypen davor einfach noch nicht gab in der NBA. Man hat, die Amis suchen ja immer so nach Spielern, mit denen man, also okay, die kommen jetzt aus dem College, werden gedraftet, mit welchem NBA-Spieler können wir den vergleichen? Und bei sein ist einfach so, okay, gibt keinen. Ja. So, wenn da noch Charles Barkley war, so ein bisschen so dieses Ding. Aber Zion ist einfach so ein unglaubliches Mismatch gegen jeden in der NBA. Der ist viel zu athletisch, viel zu schnell für die großen Spieler. Der für die Kleinen kann er halt in Post, drückt er halt einfach weg. Und der ist einfach so ein Unique Player. Das ist verrückt. Wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt, er ist der zweitschwerste Spieler in der jetzigen NBA reingekommen. Und das bei seiner Größe. Der ist 2,01 Meter oder 2,03 Meter, irgendwie sowas in die Richtung. Also nicht groß, also jetzt
ja, nicht riesig,
für die NBA-Verhältnisse nicht der größte. Und das ist halt einfach, das ist auch sehr interessant, was ESPN da davor, gibt es ja immer Bewertungen, seine Stärken, seine Schwächen. Und die Schwächen, die sie halt rausgefunden haben, waren halt einerseits der Wurf, glaube ich nur 63% von der Freiwurflinie. Ja. Da muss er sich auf jeden Fall noch verbessern. Ist die Frage, wie weit kriegt man einen Wurf immer noch verbessert? Das ist immer noch so ein bisschen das ist meiner Meinung nach das Schwierigste, was du an dem Spieler verändern musst. So die Athletik, wenn zum Beispiel so ein RJ Barrett, ist meiner Meinung nach, hat mehr Upside noch als Zion jetzt, weil er noch viel mehr aus sich rausholen kann, körperlich.
Ja, das stimmt. Und Wurf ist ja eh immer so eine Sache. Du, bei so vielen Spielern, wo du gesagt hast, okay, er wird diesen Wurf brauchen, also spätestens, wenn du eine lange NBA-Karriere haben willst, dann wirst du irgendwann über die 30 drüber kommen und irgendwann wirst du den Wurf brauchen. Das ist so bei jedem Spieler. Und wie viele Spieler schaffen es nie, obwohl das seit Anfang ihrer Karriere ein Problem ist, schaffen es nie, sich diesen Wurf richtig anzutrainieren. Das stimmt, das ist ein Riesending.
Und deswegen wird es, glaube ich, schon schwierig. Ich glaube, es wird so ein bisschen sein Manko sein. Wobei er den Dreier einigermaßen passabel trifft. Ich glaube, 34% ist für einen Big Man absolut passabel, würde ich sagen. Aber was auch so eine Gefahr ist bei Zion, ist die beim Draft, bei den Workouts und auch davor. Zion wiegt, also ist gibt körperlich einfach Menschen, die eher schnell zunehmen, auch dafür schnell Muskeln aufbauen. Zu solchen Menschen, also vom Stoffwechsel her, wir beide als Sportwissenschaftler müssten eigentlich wissen, was da genau dahinter steckt, aber halten wir es mal einfach. Genauso ist es, hat er halt einfach diese Gefahr bei ihm, dass er sehr schnell zunimmt, einfach an Fett, also jetzt keine Muskeln. Er hat einfach so einen speziellen Körper, dass er einfach Gefahr läuft, dass wenn er irgendeine Verletzung hat, nicht wieder auf dieses athletische Level kommt, wie andere Spieler, die nicht so sehr darauf fokussiert sind oder darauf, damit bestechen, sage ich mal.
Kurz, wenn ich kurz einhaken darf, weil du ihn auch mit Charles Barkley vorhin verglichen hast.
Ja, ich nicht, das haben die Amis
gemacht. Nein, aber weil du da diesen Namen reingeworfen hast, das war auch, der Chuckster war Experte, glaube ich, bei einem Spiel und hat ihn ich weiß nicht mehr, wer jetzt der Kommentator war, aber hat ihn gefragt, so, ey Chuck, warst du eigentlich ein McDonald's All-American? Also das ist ja diese Auszeichnung da drüben in der High School am College, war McDonald's eben gesponsert und er nur so, no, er ate at McDonald's und so. Das ist halt wirklich so, ja, aber da hast du recht, man muss aufpassen, ja, definitiv, dass es halt eben nicht umschlägt. Aber glaubst du wirklich, er ist da gefährdet? Weil er ja schon, wenn man ihn sich jetzt anguckt, der sprengt seinen Draftanzug fast und ist wirklich so.
Ja, was heißt gefährdet? Also so wie er sich ernährt, so wie er sein ganzes Mindset hat, wie er an diese Sache rangeht, ist er nicht gefährdet. Die Frage ist halt immer nur so, was passiert bei einer Verletzung? Also, ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie groß was
beschwören.
Um Gottes Willen. Zion ist ganz klar der beste Spieler in dieser im Draft seit Jahren, wird sofort ein Mismatch für jedes Team in der NBA, für jeden Spieler. Und insofern ist er ganz klar der beste Spieler und absolut verdient auf der 1.
Aber das wird, glaube ich, auch ganz interessant zu sehen, weil sonst ist das ja oft auch so ein bisschen so ein Punkt, dass du dann sagst, okay, der Spieler ist schon gut, kommt aus dem College, aber wird erstmal noch gucken müssen, weil er wird am Anfang, gerade auch bei Big Man, er wird am Anfang rumgeschubst werden und so. Den Spieler möchte ich sehen, der sein, der rumschubst. Und da möchte ich auch ihn sehen und ihr wisst schon. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein interessanter Ansatz, weil man so ein bisschen, ich glaube, ihm wird so ein bisschen auch in der öffentlichen Wahrnehmung dieser Welpenschutz halt fehlen. Was ja auch bei LeBron der Fall war, aber sonst ist so, ein Spieler kommt aus dem College und es ist dann doch immer nochmal so, irgendwann krachen eh alle mal gegen die Rookie-Wall und ist so, ja, der ist ein Rookie und ach, und dann bei anderen ist dann, hey, vielleicht legt er nochmal, ich meine, schau dir Giannis an. Ja. So, da war dann so, wenn der nochmal 20 Kilo Muskelmasse drauflegt und dieses Jahr steht er da mit so und so viel, waren es 20 Kilo, ich weiß nicht, aber mit einiges an Muskelmasse mehr im Vergleich zur Rookie-Saison und dominiert, und bei seinen ist halt so, er ist im Prinzip jetzt ready und dann ist er doch so.
Und der Typ ist 18.
Ja, und das ist so, wir wollen 20 und 10 sofort. So. Ich meine, weißt du so, er geht bei den Pelicans rein und die sagen, hey, folgendermaßen. Also das wird spannend. Es wird einfach ultra spannend zu sehen sein.
Ja, absolut. Ich denke aber, es wird für ihn kein Problem sein. Ich denke, er wird sofort abliefern. Wenn er jetzt keine Verletzungsprobleme oder so hat, dann wird er sofort,
das denke ich,
sofort
auch
Impact haben, sofort die Pelicans auf ein anderes Level hochheben. Trotz des Abgangs von Anthony Davis. Zu diesem ganzen Trade würde ich sagen, kommen wir beim zweiten Pick.
Genau.
Zweiten Pick von den Pelicans. Aber jetzt gehen wir erstmal zum zweiten Pick in dem diesjährigen Draft. Das war auch nicht so überraschend.
Nee.
Ja Morant von Murray State und als Point Guard zu den Memphis Grizzlies, die ja davor Mike Conley per Trade nach Utah geschickt haben. Dafür, glaube ich, Grayson Allen, Kyle Korver. Und noch irgendein Spieler.
Jay Crowder.
Dabei, genau. Und noch irgendein.
Der war auch mal vor ein paar Jahren wirklich begehrt, gell?
Boah, Jay Crowder ist so immer noch, finde ich, super. So ein geiler 3&D-Spieler.
Ja, aber es war so ein bisschen, eine Zeit lang hatten die auch so einen kranken Hype. Das war ja auch die Zeit, wo DeMar Carroll dann von den Raptors weg ist. Und alle waren so, boah, gebt dem riesen Vertrag. Und danach waren auch wieder so, gut, ja. Doch nur 3&D, so, okay.
Was sagst du ganz kurz zu dem Trade? Ganz kurz nur Mike Conley für die drei Spieler und ich glaube, ein Pick war noch dabei, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich habe mir im ersten Moment, gerade eben, mir war Jay Crowder nicht mehr dabei. Ich bin ein riesen Jay Crowder-Fan, jetzt sehe ich es nicht mehr so. Aber ich dachte mir so, okay, für Mike Conley, Grayson Allen, der nichts gemacht hat bisher gefühlt, Kyle Korver, der jetzt bald 50 wird. So.
Schon mal verfrühte Geburtstagsgrüße an dieser Stelle, super. Ja, es ist... Also ich muss wirklich sagen, dass ich, wenn du jetzt sagst, du bist ein riesen Jay Crowder-Fan, ich bin ein riesen Mike Conley-Fan, schon immer gewesen. Grit and Grind Grizzlies, wow. Und Mike Conley, wirklich jahrelang einer der unterschätztesten Point Guards in
absolut
der NBA, weil deswegen, er einfach so gut war. Und jetzt geht er zu Utah und es ist, ich sehe auch schon du, der, ihr könnt ihn leider nicht sehen, aber Luis platzt fast vor Freude. Ja, Utah ist in serious contention now.
Voll, also was für ein geiler Trade für die Jazz.
Vor allem auch dieser Backcourt mit Spider Donovan Mitchell.
Ja, und Mike Conley jetzt.
Ich meine, Mike Conley ist ja auch, wie alt ist er, 31, 32? Also,
ich weiß es gar nicht, aber also, so alt ist er gar nicht,
das ist der Punkt, also ich glaube schon noch, dass er noch mindestens drei, vier gute Jahre im Tank hat.
Und 31, was, ja.
31, also das ist ja wirklich jetzt auch ein Spieler, der jetzt schon auch von seiner Athletik lebt, aber noch effizient bleiben wird auf jeden Fall. Und ja, also ich bin da sehr gespannt und finde es auch schön zu sehen, dass diese ganzen, oder was heißt die ganzen, aber dass der eine oder andere der Grit and Grind Grizzlies da nochmal so ein bisschen, ne, Marc Gasol hat jetzt sein Edelmetall an den Finger gesteckt bekommen. Ja. Und ja, da ist nett zu sehen, wenn die Jungs rauskommen und ja, nochmal angreifen.
Das war, ich hatte es eben jetzt gerade eben nur so ein bisschen in Frage gestellt, war das für Memphis dann ein geiler Deal? So, was haben sie im Gegenwert dazu bekommen? Aber ich sehe jetzt gerade eben Jay Crowder, Kyle Korver, Grayson Allen, dann der 23-Pick in diesem Jahr im Draft und ein geschützter künftiger Erstrunden-Pick. Von welchem Jahr weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, das steht jetzt hier nicht da. Aber würdest du sagen, angemessener Gegenwert für Mike Conley? Passt das zu den Grizzlies, die ja jetzt ziemlich krass im Rebuild sind? Und jetzt ja einen geilen Point Guard ja auch haben mit Ja Morant hier.
Ja, ich glaube, es war so ein bisschen, ich meine, für die Grizzlies ist es sicherlich zuallererst mal ein Salary-Dump irgendwo, weil sie halt, Mike Conley ist doch happig, ich meine, 30 Millionen wird er nächstes Jahr verdienen, das ist schon happig, auch so gern ich ihn mag. Und ja, durch diesen ganzen Cap-Spike, du hast so viel aufgeblähte Verträge, die jetzt noch so rumschwirren, wo du sagst, ich meine, Marc Gasol zählt da auch dazu mit irgendwie 25 Millionen nächstes Jahr, wo du einfach sagst, so leid es einem tut, die Jungs sind es eigentlich vielleicht nicht mehr ganz wert, können halt einem Contender helfen in der richtigen Situation. Aber ja, ich glaube, ob man jetzt so blöd es jetzt klingt und so funktioniert Profisport nicht, aber es ist eigentlich so ein bisschen, ja eigentlich fast schon lieb von den Grizzlies, dass sie Mike Conley an jemanden abgeben, der noch wirklich Verwendung für ihn hat, weil ich glaube, auch jetzt, klar, du hättest ihn noch halten können als Mentor für Ja Morant, wo du halt dann denkst, hat es diesen Impact, wenn er dann noch ein Jahr mit Mike Conley zusammenspielt, mit ihm trainiert, ist immer so ein bisschen die Sache, man stellt sich das immer so, redet sich das immer so schön, so, oh, da haben wir noch einen Veteran und so, aber ja, ich glaube, im Endeffekt, ja, ist es okay, weil die Grizzlies beseitigen, auch wenn das jetzt wieder hart klingt, so ein bisschen Altlasten irgendwo, machen halt Capspace frei und ja, und dass Mike Conley Utah helfen wird, da muss man, denke ich, nicht drüber reden. Und der Pick, den sie da dann, ne, Moment hier mal.
Memphis, der 23. Pick, meinst du den?
Ja.
Das ist Brandon Clark, Forward von Gonzaga geworden.
Ja, genau.
So, der beste Spieler von Gonzaga, obwohl er erst der zweite war, der über die Theke gegangen ist von Gonzaga, weil sich die Wizards dafür entschieden haben, Rui Hachimura zu holen. Aber dazu dann gleich. Erstmal aber jetzt für Ja Morant, hat mit Jaren Jackson so mit dem besten Rookie im letzten Jahr gehabt.
Oh ja, super
gutes
immer noch,
Duo ja, mit Valanciunas da auch, der immer noch echt aufgegangen ist.
Immer noch unterschätzt,
Jaren Jackson Jr.
Also ja. Wirklich, muss man jetzt natürlich auch schauen, Sophomore Year, ne, ist ja immer auch noch mal ein bisschen so ein Thema, aber wirklich sehr guter Spieler. Und ja, Ja Morant, ich bin ein riesen Fan, auch nicht erst seit dem NCAA-Tournament, wo er auch auf jeden Fall geballt hat.
Das war ja immer so die Frage, so, weil sie haben ja jetzt in Murray State ist, glaube ich, nicht, ich kenne mich jetzt nicht ganz genau aus dem College, aber die hatten keine so krassen Teams, gegen die er gespielt hat. Und da war immer so die Sache, okay, klar, der liefert ab, aber es sind jetzt auch nicht die Teams, gegen die er abliefert. Und dann im NCAA-Tournament sind ja, glaube ich, bis in die dritte Runde dann noch gekommen. Und das haben sie nur ihm zu verdanken. Und da hat er auch echt auf jeden Fall abgeliefert.
Ja, und ich glaube, es wird jetzt auch nochmal wieder wahnsinnig, das werden wir über jeden Spieler, den wir heute noch besprechen, sagen, es wird wieder wahnsinnig interessant.
Spannend.
Ja, was für ein Spieler wird da, weil ja auch viel diese Russell-Westbrook-Vergleiche da rumschwirren.
Ist ja auch sein Vorbild, hat er gesagt.
Ja, ja. Ich finde, er sollte sich ihn nicht zu sehr als Vorbild nehmen.
Vor allem nicht, was den Wurf angeht.
Genau, was den Wurf und vor allem was auch...
Selbstbewusstsein.
Das kann er gerne auch ein bisschen abgespeckt noch nehmen, aber auch vor allem darf man ja den Ball beim Basketball auch passen und ist ja nicht verpflichtet, sobald man ihn bekommt, dann auch einen Wurf loszuwerden. Und ich glaube aber, dass er auch noch mehr Potenzial hat, wirklich so ein Floor General zu werden. Also wirklich so ein klassischer Point Guard, der seine Mitspieler in Szene setzt und so und der da auch sehr viel guckt, war auch an über einem Drittel, glaube ich, aller Murray State Punkte beteiligt. Und ich hoffe wirklich, dass er da so ein bisschen mehr so ein Houdini wird, der auch, ja, ich liebe halt Point Guards, die auch passen. Ja, so
Pass First Mafia.
Ja, ja so. was der Point Guard ursprünglich in den guten alten Zeiten, weißt
du, was ich meine. Aber das kann er ja unglaublich gut. Der ist ja der beste, also meiner Meinung nach der beste Passer in diesem Draft-Jahrgang. Der ist unglaublich, was der mit seiner linken Hand auch kann, also Rechtshänder obviously, und dann haut der irgendwie, also ich habe mir so ein Analysevideo von ihm angeguckt, es war unglaublich, was der für eine Übersicht hat und dann auch mit der linken Hand so einfach so aus dem Handgelenk fast diese Bälle so hart überall hinzimmert, also und an den Mann bringt. Da ist er, mache ich mir keine Sorgen, da ist er ein richtiger Floor General, dass der seine Spieler da und da, also auch super interessant, wird ein bisschen so ein zweites League Pass Team nach den Hawks, glaube ich, die da werden wir einige Alley-Oops auf Jaren Jackson und sowas sehen, da freue ich mich sehr drauf auf
jeden Fall. Ja, bei ihm auch, wenn er sich wirklich jetzt noch ein bisschen konstanter den Wurf antrainiert, vielleicht einfach so ein Dreier, den er, ja, was heißt schon hochprozentig, aber den er halt überdurchschnittlich trifft und so, dann ist es auf jeden Fall ein Spieler, wo du absolut sagst, auch, finde ich, Superstar-Potenzial da, also auch wenn man das
ganz klar
bei, oft, glaube ich, bei zu vielen Spielern im Vorfeld von so einem Draft halt sagt, um halt, keine Ahnung, weil man sich das halt so vorstellt, aber ich glaube, er ist da wirklich ja, prädestiniert, um da
die
nächste Point Guard Generation auch irgendwo anzuführen.
Er kann werfen, ist athletisch, kann passen, also ja. Der ist schon fast ein fertiger Spieler. Also. Und was wir jetzt hatten, auch bei Zion hat diesen Welpenschutz nicht mehr und er kann sich jetzt noch in Memphis ausprobieren. Er hat ein, zwei Jahre, in denen Memphis jetzt noch nicht oben angreifen wird.
Im Westen
und sowieso. Insofern hat er da Zeit, Fehler zu machen, Zeit zu lernen und dann wird es ein zwei, drei Jahren ein geiles Team sein.
Das wird ja auch eh ein Punkt sein. Ich meine, er war ja schon jetzt Turnover-anfällig im College, was natürlich auch an seiner Usage-Rate lag, weil er halt, ja, er war halt Murray State, so, mhm. Das war Jamoran, Jamoran, Jamoran und dann irgendwo kamen die anderen.
Kennt man niemanden.
Ja, nee, nein, aber so, ich meine, er war halt, ja die Offense so und ja, ich glaube, das ist jetzt eine super Gelegenheit, weil er hat jetzt eben auch mit Mike Conley niemanden vor der Nase da, der ihm da Minuten wegschnappt, in Anführungsstrichen, ja. Sondern er kann Day-One-Starter sein und kann wirklich komplett, kann Fehler machen, kann Bälle verlieren, kann Bälle wegwerfen und ja, nee, sehr schön.
Gucken wir zum dritten Pick.
Und tatsächlich haben die Knicks mal was geschafft, etwas nicht komplett zu verbocken. Wow, wer hätte das gedacht? 2019 sind wir da.
Ja. Du bist da so, also was, wir haben vor uns schon ein bisschen, vor dem Podcast ein bisschen unterhalten, was schlechteste Franchise oder die Franchise, die am schlechtesten geführt wird in der NBA ist.
Ich glaube, sie müssen.
Und es waren ja ganz lange, meiner Meinung nach, die Kings.
Ja, das stimmt. Ja, aber.
Und jetzt sind es die Suns. Und die Knicks, klar, die waren jetzt.
Ja, aber man muss halt sagen, die.
Auch nicht so super, aber.
Die Suns und die Kings, die haben halt wenigstens zumindest so ein paar junge Spieler, wo du sagen kannst. Ja, könnte was werden in den nächsten Jahren. Aber wenn du zu den Knicks guckst, da ist halt. Ja, ne,
das naja, war, gut, sie hatten Porzingis, den haben sie jetzt halt getradet, ja, genau. Um halt KD zu bekommen.
Ja, genau, und jetzt.
Ja, ich denke, sie werden ihn trotzdem holen, weil du musst. Meinst du,
er wird nach New York gehen?
Also, ich denke, Durant wird so oder so getradet dieses Jahr. Trotz seiner Verletzung.
Aber du meinst, er optet rein und wird dann getradet? Oder er unterschreibt langfristig und dann traden sie ihn?
Was ich mir, ja, ich glaube, er unterschreibt langfristig. Okay. Also bei den Warriors zuerst, ja, und dann genau, wird er, dann, wird er getradet.
So Sign and Trade
sozusagen. Ja, obwohl er, vielleicht optet er auch raus und keine Ahnung. Ist ja.
Ja, ich denke mal, er wird schon auch einen langfristigen Deal
anstreben wollen. Ja,
weil ich meine, so.
Aber wenn er rausoptet und dann zu einem anderen Team geht, die werden ihm dann auch in. Wie lange hat er noch Vertrag? Ein Jahr danach. Nee, er ist jetzt Free Agent.
Na, er hat nur jetzt noch ein Jahr Spieleroption.
Ja, genau.
Genau, also er hat jetzt noch ein Jahr und dann wäre er Free Agent. Genau.
Ja, insofern denke ich, dass da. Egal, so oder so wird Durant nächstes Jahr bei einem anderen Team spielen. Meinst, trotz seiner Verletzung.
Langfristig in Golden State vielleicht? Dass sie wirklich sagen, weil ich meine, auch für Golden, also ich glaube schon, dass das was ist, was Golden State auch will. Okay. Aber
können sie es leisten? I doubt it.
Naja, sie können sich im Prinzip nicht leisten, ihn zu verlieren und dann noch groß was anderes zu machen. Weil sie letztendlich halt schauen müssen, dass sie ihre eigenen Free Agents, wie ich
die. Aber die Warriors wollen ja eher Thompson halten als Durant. Sie wollen Thompson einen Max-Contract geben und ich denke, es ist eigentlich auch die bessere Wahl für, ich weiß es nicht, so schwierig.
Wollen wir so eine Thompson ist der bessere Spieler als KD?
Nein, um Gottes Willen, nein, das meine ich nicht. Ich glaube nur für dieses Team, ja, gut, weil KD ist, glaube ich, KD will nochmal irgendwo anders eine Franchise wirklich so alleine anführen, habe ich das Gefühl.
Ja, das kann gut sein, ja.
Also vielleicht noch mit Kyrie, wo wir ja gemerkt haben, dass der kein Franchise-Player werden kann, mit jungen Spielern zumindest
nicht. Hat er das auch gemerkt?
Ich glaube, Teams haben es gemerkt. Vielleicht jetzt mit Kyrie, wobei, wenn Kyrie jetzt noch irgendwo hingeht, dann glaube ich fast schon zu den Lakers, das kann ich mir vorstellen. Mal sehen.
Die Free Agency wird so wild, das wird so wild. Ja gut, wir müssen jetzt...
Bleiben wir bei den Knicks, RJ Barrett.
RJ Barrett haben sie gepickt, den quasi zweitbesten Dookie nach eben Zion.
Und drittbesten Spieler in diesem Draft. Oder zweitbesten, so viele sehen ja RJ Barrett und Ja Morant so auf einer Stufe.
Also es war, wie gesagt, also die ersten drei Picks waren relativ, auch im Vorfeld, es war relativ, ja, das waren die logischen Wahlen, sie sind so eingetreten und es ist auch in Ordnung. Auch die Knicks haben das gut gemacht, mit RJ Barrett zu holen, also sofern man, ja.
Sie hätten es nur schlecht machen können.
Ja, genau, das ist schon gut. Glaubst du, er hat vielleicht sogar diese, Superstar-Upside schon? Also, dass man jetzt vielleicht sogar sagen könnte,
Ich glaube, er wird ein besserer Spieler in der NBA sein als im College, weil er unglaublich athletisch ist, unglaublich lange Arme hat, unglaubliche Wingspan, unglaublichen Speed und auch wirklich mit Kontakt finishen kann, da gegen Bigs da springt und dann trotzdem noch End One hier reinlegen kann. Und wenn der einfach mehr Shooter um sich rum hat. Duke war mit das schlechteste Team im NCAA-Tournament, was von der Dreierlinie angeht. Da wird er bei jedem Team in der NBA bessere Dreierschützen haben, die, wo sie dann ihm beim Drive zum Korb nicht die Zone vollstellen können und er dann ein einfacheres Finish hat. Denk, seinen Wurf kann er auch auf jeden Fall einen Tick verbessern, der ist ja jetzt nicht schlecht, aber...
Ja, ich glaube, da ist halt auch wirklich, der Dreier ist halt noch ein bisschen so ein Thema, wo du sagst, okay, der fällt jetzt noch nicht todsicher, aber ja, auch eine Sache, wenn er sich da irgendwo in einem durchschnittlichen Bereich einpendelt, ist das schon sehr gut, weil er auch das Potenzial hat, wirklich ein guter Defender zu werden. Ja, eigentlich gefühlt alles von der gegnerischen 2 ja. bis eigentlich fast schon zu 4 zu verteidigen und ja,
da hat er so, er ist jetzt noch nicht so dieser Elite-Defender, aber er hat die Anlagen dazu. Absolut, absolut. Also, und
ich meine, ja, das sind ja
die. Das ist ja auch eben, so, das ist, glaube ich, so eine Sache, so Defensive können alle noch lernen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen.
Das ist, halt auch viele Willensfrage, immer so,
ja, richtig.
Wenn du da Bock drauf hast.
Und diesen Willen bringt halt RJ Barrett und seinen mit, so, und deswegen.
Ja, das ist wirklich auch was man da, finde ich, bei den beiden nochmal auch herausstellen muss, dafür, dass sie so, also. Klar, Zion war natürlich der Gehypteste, aber ich meine, es war ja vor der Saison schon dieser ganze Talk mit, soll man Duke irgendwie jetzt direkt zum Champion machen oder so, schau das Team an und Big Three bei Duke und unglaublich und so. Und ich glaube, dafür haben sie aber auch Moral gezeigt und sind halt dann nicht draufgegangen und haben gesagt, ey, wir zocken hier eh jeden ab und machen hier so ein bisschen auf, ne, gefährlich und danken ein paar Mal und hauen uns sonst nicht rein, sondern sind wirklich reingegangen, haben auch mit diesem Willen gespielt, eben gerade RJ Barrett und Zion Williamson und ja, definitiv macht es Lust auf mehr und vor allem, wenn sie eben diese Arbeitsmoral gezeigt haben, dann ja, kann man zumindest davon ausgehen, dass sie sich in der NBA auch weiter in ihrem Spiel feilen und verbessern wollen. Und ja, sehr schön auf jeden Fall.
Da stimme ich dir absolut zu. Ich würde sagen, wir gehen zum vierten Pick, der dann auch am Abend des Drafts recht obvious war, weil die Hawks hochgetradet haben. Eigentlich hätten ja die Pelicans den vierten Pick von den Lakers über den Anthony Davis Trade gehabt, aber die Hawks haben hochgetradet und dafür ihren 8. und 17., glaube ich, war es. Ja, 8. und 17. Pick abgegeben und ziehen an vierter Stelle die Andre Hunter, der so in etwa verglichen wurde mit Kawhi. So, was ich schon auch ein bisschen vermessen finde.
Optimistisch,
aber,
ja. Also zumindest
von den Spielanlagen. Ja. So, also eigentlich ein Vierer, hat bei Virginia gespielt, wurde Champion in der NCAA, hat ein unglaublich geiles Championship-Game gespielt und ist halt einfach ein Elite-Defender. Der kann halt alles verteidigen. Von der 1 bis zur 5 kann der alle verteidigen. Und ist halt einfach unglaublich... ja, starker Spieler, offensiv ein bisschen limitiert, aber...
Ich denke schon, also ich würde sogar sagen, eher fast noch ein bisschen stark limitiert sogar, weil den Dreier trifft er extrem gut, 48%, also wirklich scharfschützig, aber ich glaube, offensiv, um da wirklich...
Aber er hat auch nur 67 Dreier genommen, ja, oder gut, getroffen, ja, sagen wir so, ja, in 71 ja. Spielen im College, also...
Ja, ja, nee, halt dann ist so, ja, stimmt, das stimmt. Ja, aber ich glaube, es wird doch generell ein großes Fragezeichen sein, ob er sich seinen eigenen Wurf konstant kreieren kann. Aber es ist ja auch die Frage, ob er das wirklich muss, weil ich meine, die Hawks sind jetzt mit Trae Young, John Collins, Kevin, wie heißt der nochmal? Kevin
Huerter.
Huerter, genau, ich vergesse es immer. Und DeAndre Hunter und eben noch Cam Reddish, Spoiler-Alarm. Hm. Ja. Nee, aber das ist doch auf jeden Fall was, worauf man bauen kann. Also so als junger Kern und wie gesagt, ja, Trae wird viel schießen und ja, er kann da so ein bisschen sich einnisten als elitärer Defender mit John Collins, dann noch einen athletischen
Typen dabei. Der auch defensiv sehr stark ist, John Collins.
Ja. Genau, und ja, also ich glaube, das
wird ein geiles Team, jung.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem, wenn die eben noch zusammen wachsen, ne? Man, ja, ich meine auch jetzt immer wie Trae Young und so, da ist ja auch noch Luft nach oben. Man hat auch eine gute Rookie-Saison, wie ich finde, aber ja, also das sind ja alles so Nummern, wo man auf jeden Fall sagen kann, ja, kann was werden da in ja,
voll bei den Hawks, die haben echt einen geilen jungen Kader. Du sprichst an ein cooles Backcourt-Duo jetzt mit Trae Young und Cam Reddish. Muss ja jetzt immer noch so ein bisschen, ja, wie. Da haben sie ja auch noch, keine Ahnung, Kent Bazemore, der auch ganz geil ist. Die haben jetzt den Vertrag von Alan Crabb genommen.
Ja, gut.
Der verdient recht viel, aber wie lange hat er noch Vertrag? Ich weiß jetzt gar nicht genau.
Da muss man halt dann fast schauen, dass man das, den Backcourt nicht zu sehr stackt, um halt eben auch gerade in Cam Reddish am Anfang auch Spielzeit zu geben.
Voll.
Dass der sich eben auch noch entwickeln kann.
Ja. Einzige Ding, was bei DeAndre Hunter wäre, er ist jetzt, er ist der zweitälteste Spieler in den Top 20 gewesen mit 21 Jahren. Klar, immer noch jetzt noch nicht der super älteste so wie Cam Johnson jetzt, ja. Aber dennoch aber jetzt hat 3 Jahre weniger, sagen wir jetzt mal so, in der NBA als ein Sein.
Jetzt zum Beispiel. Ja, vor allem es ist.
Aber ist vielleicht auch schon reifer, ist auch schon vielleicht entwickelter, kann der Mannschaft vielleicht, gut, jetzt vielleicht nicht als Sein, aber jetzt so als ein RJ Barrett irgendwie.
Es ist halt extrem schwierig zu sagen, wie sehr wirkt sich das wirklich aus, ob du 18 oder 19 bist, wenn du in die NBA kommst oder eben schon 22, 23 sogar, wenn du halt wirklich die vollen 4 Jahre am College warst. Es ist so schwierig, es ist, man kann es nicht sagen. Es ist, ich denke mal, wie gesagt, gerade als Verteidiger wird es ihm nicht schaden, weil er eben dadurch vielleicht noch ein bisschen tougher ist, einfach durchs Alter. Und da halt wirklich auch direkt diese Edelverteidigerrolle einnehmen kann, die er ja auch schon hatte. Er hat ja auch, weil wir den gleich noch 2 Picks später haben, er hat ja auch gegen Jared Carver am College gespielt und den hat er erstmal bei 5 von 22 ja. gehalten aus dem Feld. Also er ist wirklich so ein Typ, der ja direkt so ein Kettenhund sein kann und den du wirklich direkt auf die Topstars des Gegners ansetzen kannst.
Ja, und cool dadurch, dass sie so einen defensiven, starken Spieler haben, der alle Positionen verteidigen kann, dann können sie auch so die defensiven Schwächen, die Trae Young beispielsweise hat, vielleicht dann auch dadurch auch eher ein bisschen kaschieren.
Ja, und das hast du
ja auch.
Insofern
sehr sinnvoll. Ja. Einziges, was ich noch von dir wissen will, wie schätzt du das ein, dass die Hawks jetzt diese beiden dann doch recht großen Verträge mit Solomon Hill und Alan Crabb aufgenommen haben, die dann bei ihnen jetzt also wahrscheinlich so ein bisschen versauern, oder? Oder werden die
spezielle? Wie lange hat Alan Crabb noch Vertrag? Hast du
das gerade da? Muss ich mal kurz nachgucken. Ich
weiß es ist halt, ich glaube,
er verdient 18,5 Millionen. Wie lange er noch Vertrag hat, muss ich jetzt mal kurz gucken.
Ich glaube, es ist erstmal nicht so ein wahnsinniges Problem, weil man halt, sag mal ehrlich, auch die Hawks sind jetzt auch mit nach einem ganz guten Draft und so ja auch noch kein Contender. So. Also ich meine, da kann man
kann man ja
diese Verträge auch quasi noch so ein bisschen aussitzen oder wer weiß, dann irgendwie bei Zeiten halt abstoßen und dann letztendlich halt sagen, okay, wir schauen jetzt, dass wir halt die Spieler, wie gesagt, man muss halt schauen, weil Alan Crabb eben auch auf Shooting Guard dann natürlich auch Zeit wegnehmen können in so einer Rotation, aber da muss man dann ganz klar sagen, okay, wir wollen die Jungen jetzt eben noch entwickeln für die nächsten, wie auch immer, 1, 2, 3 Jahre, wahrscheinlich eher 2, 3 Jahre und dann mit frischem Capspace noch bevor, im Idealfall noch bevor dann die ersten Verlängerungen halt auch anstehen von den Jungs, die man jetzt dann holt und dann ja muss man da halt hoffen, dass das Fenster im Osten dementsprechend einigermaßen offen ist, ja, je nachdem, was jetzt da die Teams halt machen. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so ein Drama.
Ja, also er hat noch 2 Jahre Vertrag. Also
ja, 19. Noch ein Solomon Hill, das ist ein unschöner Vertrag.
Nee, ein Jahr tatsächlich nur noch.
Ja,
wenn er 2016 einen 4-Jahres-Vertrag bei den Blazers unterschrieben hat,
ja, dann müsste eigentlich
2020 der Vertrag aus, also er hat noch ein Jahr insofern.
Und auch Solomon Hill, ja gut, das war ja schon diese ursprüngliche Nummer, wurden ja die Pelicans abgegeben haben.
Ja.
Genau, wo die ja die Pelicans abgestoßen muss man fast schon sagen, wo du halt auch so eine Sache sagst, klar, da willst du dir irgendwie Capspace nicht verbauen mit so einem blöden Vertrag, aber am Ende des Tages macht es halt eben, das ist ja auch immer wieder dieser Punkt, wenn, ich sage jetzt mal, eher rebuildende Teams halt diese Verträge aufnehmen und halt sagen, ey, ist scheißegal, in 2 Jahren machen wir hier eh noch nichts, ja. Solange können die hier noch ein bisschen was verdienen, ist ja wurscht.
Und dann haben sie Capspace ohne Ende, ja, um sowieso. Sich dann noch vielleicht jemanden zu holen. Kommen wir zu Pick Nummer 5 und ich würde sagen, fast schon eine erste kleine Überraschung. Denn die Cleveland Cavaliers nehmen Darius Garland an Nummer 5. Was sagst du dazu?
Ja, es ist so ein bisschen, er ist ja Point Guard eigentlich relativ klassisch auch. Hat man vielleicht ein bisschen schnell das Vertrauen in Colin Sexton verloren.
Ich glaube ja, dass sie so ein bisschen damit kokettieren, beide spielen zu lassen, was ich super dumm finde, ehrlich gesagt. Beide 6'3", so unter 1,90, glaube ich noch, ja. So knapp 1,90.
So also Garland, ja genau, also Garland ist irgendwie auch so 1,88 und Colin Sexton ist auch nicht viel größer, glaube ich. Also das, das stimmt. Ja, vor allem ist es halt auch...
Ja, 1,88 beide.
Ja, ja, genau. Ja, und es ist halt irgendwie auch Colin Sexton jetzt schon rauszunehmen oder nicht rausnehmen, aber es ist halt so ein bisschen... Letztes Jahr war er der höchste Pick. Gut, okay, das war natürlich noch ein bisschen so, ja, noch viel beschissener als jetzt, wo man halt wenigstens irgendwie klar dran ist. Aber ja, es ist schon ein bisschen komischer Pick, obwohl ich Darius Garland hier auch gar nicht darunter machen will oder so, weil er auch...
Nö, Darius Garland gar nicht.
Also er hat die Anlagen, definitiv guter Schütze, guter Initiator des Pick-and-Rolls, ballführender Pick-and-Roll, so, das wollte ich eigentlich sagen. Also ich glaube schon, dass er Potenzial hat, abgesehen davon, dass er wirklich sehr dünn und halt klein ist für NBA-Verhältnisse.
Wo wir halt wieder bei der Frage sind, gehst du beim Draften darauf, willst du den bestmöglichen Spieler, bestverfügbaren Spieler nehmen oder anhand deiner Team-Needs halt was suchen? Da ist mein Ding, ich glaube einfach, das ist so ein unglaublicher, also Darius Garland hat, glaube ich, super viel Upside. Er hat nur 5 Spiele gespielt letzte Saison, weil er mit dem Kreuzbandriss raus, Meniskusriss ausgefallen ist, aber die ganze Saison. Und deswegen hat man jetzt von ihm noch nicht so viel gesehen, aber hat eine unglaubliche Range, kann von überall werfen, so Damian Lillard, so ja, Logo Garland, so. Aber ich glaube einfach trotzdem, dass diese ersten 3, vielleicht noch 4, aber diese ersten 3 Picks, die ersten 3 Spieler, die gedraftet wurden, sind einfach so viel deutlich besser als der Rest, der danach kommt, dass
man da schon auf Team Needs
eher gehen könnte. Ja. Und ich denke, wann hat es funktioniert, dass 2 Point Guards oder 2 solche Spieler, so spielähnliche Typen im Backcourt starten, Also das Einzige, die mir einfallen, sind CJ McCollum und Damian Lillard. Und das ist so once in a Jahrhundert, so once in a decade vielleicht.
Ja.
Duo. Haben sie ja auch gesagt, so es werden unsere neuen McCollum und Lillard. So, aber das sehe ich halt lange nicht. Colin Sexton wird kein Damian Lillard. Lege ich mich aus dem Fenster. Niemals. Schwierig. Ich glaube, die Cavs hätten sich da jemand anderes nehmen sollen.
Ja, weil es ist irgendwie ist der Pick halt komisch. Wie gesagt, auch wenn der Gedankengang ist, okay, wir wollen Sexton jetzt schon ersetzen oder wollen irgendwie, weil du letztendlich auch nicht wirklich siehst, dass du einen von ihm jetzt wirklich so richtig auf Shooting Guard stellst und das ist so ein bisschen irgendwie strange. Und vielleicht hofft man sich doch einfach nur, dass halt Garland wenigstens werfen kann vernünftig und halt auch den Dreier vernünftig trifft. Und hofft halt dann da so, dass man da irgendwie da in den nächsten Jahren was Vernünftiges bekommt. Und vielleicht eher jemand gewesen für Cleveland wäre vielleicht der nächste Pick, Jared Culver an Nummer 6, der jetzt bei den Timberwolves, obwohl ja eigentlich die Suns den Pick hatten, sie haben ihn ja abgegeben, für Nummer 11 plus Dario Saric, wo wir jetzt auch wieder einige, also einmal natürlich Jared Carver als Spieler, aber auch, bevor wir da vielleicht drauf gehen, Dario Saric war ja auch schon einigen Jahren, bestimmt 4 Jahren, oder? War ja auch mal so ein bisschen potenziell das nächste große Ding, war ja dann noch 2 Jahre in Europa, bevor ihn dann die Sixers endgültig rübergeholt haben, aber bisher auch noch nicht so angekommen, ne? War jetzt immer so ein bisschen, wurde immer so ein bisschen weiter geschachert jetzt und...
Ja.
Glaubst du, vor allem ist ja auch die Frage, holt er dann bei den...
Ich fand es sehr, sehr lustig, im Bill Simmons Podcast hat sich Bill Simmons mit einem Kollegen unterhalten und die gehen immer danach, hätte dieser Spieler in den diesjährigen Finals gespielt und Dario Saric hätte sicher Minuten bekommen, bei egal welchem Team hätte Dario Saric gespielt. Ich denke, Dario Saric ist immer noch ein absolut überdurchschnittlicher NBA-Spieler, der bei den Sixers super gut funktioniert hat. Jetzt durch den Trade zu den Wolves, ich weiß nicht, hat er, glaube ich, ein paar Mal auch gar nicht gestartet und keine Ahnung, was da jetzt genau vorgefallen ist. Aber ich glaube, er hat auf jeden Fall mehr Potenzial, als er bei den Wolves gezeigt hat. Insofern fand ich den den Trade an sich aus Suns-Sicht erstmal gar nicht so scheiße, weil wir hatten gesagt, okay, das Niveau der Spieler nach Pick 3 fällt deutlich ab und du kriegst mit Dario Saric einen absolut starken Rollenspieler plus dann noch ein Pick Nummer 11. Eigentlich gar nicht so scheiße, was sie dann draus gemacht haben, war dann ein bisschen fragwürdig. Aber auch für die Timberwolves passt es sehr gut mit Tyus Jones und Jeff Teague und jetzt dann noch eben Jared Culver als Zweier dazu. Ein bisschen mehr Shooting da rein passt, finde ich, meiner Meinung nach sehr gut. Und mehr kann ich, glaube ich, dazu auch jetzt gerade nicht so groß sagen. Oder du noch?
Ja, ich würd aber sagen, dass der Wurf sogar noch ein bisschen, da ist noch Luft nach oben so. Also ich glaube, dass er sich da noch ein bisschen verbessern kann. Aber er wird auf jeden Fall, er bringt halt, er ist jetzt schon guter Rebounder, kann ganz gut aufposten und ich glaube auch, das wird sicherlich eher so jemand sein, der sich vielleicht erstmal ein bisschen reinwurstelt, aber auf jeden Fall ein ganz solider Trade. Aber es finde es auch wirklich interessant, wie dann so Dario Saric von so einem wirklich gehypten Talent und von wirklich so einem, wo du sagst, okay, das könnte das nächste große europäische Ding sein, wie du halt da so ein bisschen, ja, es wurde so ein bisschen weiter verscherbelt, immer für größere Sachen irgendwie, alle waren immer so ein bisschen an mehr interessiert sozusagen, ja, als an ihm, wenn man das jetzt so...
Ja, ganz klar, muss man so sagen.
War
ja
natürlich immer auch in großen Deals irgendwie involviert.
Jimmy Butler, Tobias Harris, so,
ja,
das waren die Dinger, die sie über
aber ihn trotzdem, ich glaube, es ist trotzdem interessant zu sehen, ob man nicht vielleicht sogar doch noch in diese Sphären vorstoßen kann, wo man sagt, okay, vielleicht so All-Star-Zahlen auflegt und so. Schwierig, aber trotzdem, ja,
eben deshalb. Ein Blick in die Glaskugel.
Ja, nee, so, absolut.
So wie aber die ganze Sendung.
Ja, es ist schwierig, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Und dann gehen wir weiter an Nummer 7.
Ein Pick, der mir persönlich sehr, sehr gefallen hat,
ja,
ehrlich gesagt.
Ja, ich finde es auch solide bei den Bulls, wo natürlich auch viel Möglichkeit gerade da ist.
Du hast meiner Meinung nach, also Coby White so mit der, nach Ja Morant, so der beste Point Guard im Draft. Also bei den Bulls kann er lernen, super junges Team. Die haben wirklich, haben die einen Spieler über 26 so gefühlt?
Ja, nee, also nichts Relevantes, sagen wir so.
Und man sagt, jungen Kern finde ich sehr, sehr geil. Coby White, Wendell Carter Jr., Lauri Markkanen, Zach LaVine. Also spannend jetzt nicht. Ehrlich gesagt, da muss sehr viel passieren, damit die irgendwann mal Contender werden, aber paar ganz gute junge Spieler und für Coby White, der sich da ausprobieren kann, für die Bulls fast schon so kleiner Stil irgendwie und insofern finde ich das auf jeden Fall einen absolut guten Pick.
Vor allem wirklich, also absolut dynamisch, schon ein sehr guter Offense-Spieler und Kritik vor dem Draft war ja so ein bisschen, manchmal verrennt er sich so ein bisschen, will da zu viel in der Offense, hat er vielleicht auch manchmal vielleicht ein zu großes Ego, trifft er nicht immer die richtige Entscheidung. Ja, aber dynamische Guards, die scoren und ein großes Ego haben in Chicago, das hat doch schon mal gar
ganz
nicht so
funktioniert.
Schlecht funktioniert eigentlich. Ja, also, wollen wir jetzt hier natürlich nicht hier gleich unfaire Maßstäbe ansetzen, aber ja, denke ich auch.
Im Namen der Rose bleiben wir noch.
Ja, stimmt, ja. Ja. Nee, aber ja, wie gesagt, ich glaube, guter Pick für Chicago, wo aber halt auch viel geht momentan. Also wo man aber auch sagen muss, dass da Möglichkeiten da sind sozusagen.
Kommen wir zu Pick Nummer 8. Zimmer 8, ja genau. Die Pelicans mit ihrem zweiten Pick. Jackson Hayes wird ihr Starting Center und dann bilden sie damit, glaube ich, das dynamischste Frontcourt-Duo der Liga mit Zion Williamson und Jackson Hayes.
Da wird viel gesprungen auf jeden Fall. So viel kann man sagen.
Alles richtig gemacht. Wenn man sich jetzt mal die potenzielle Starting Five der Pelicans anguckt, dann sieht man da einen Jrue Holiday auf der 1. Sau stark.
Ja, ich finde Jrue Holiday,
Ich bin schon Jrue Holiday-Fan, vor allem defensiv ist der
eine unglaubliche
Klette. Ich war
eigentlich auch immer ein Fan, aber ich fand irgendwie so, ich weiß nicht, in den letzten Jahren war es immer so ein bisschen auch viel verletzt gewesen und irgendwie war das immer so ein bisschen,
Und oder Lonzo Ball?
Ja, gut, das ist da, dann doch lieber Jrue Holiday.
Immer so. Dann hast du ein, oh, was haben wir da, vielleicht?
Brandon Ingram.
Auf der 2 schon?
Ja, gut, okay, das ist dann die Frage. Ja, okay, ob man ihn da, da kann man sicherlich
irgendwie mal sehen, so
was sich Monty Williams da ausdenkt.
Edwin Moore, Kendrick Williams oder wen sie noch an Position 17 dann gezogen haben, Nickel Alexander Walker.
Pick, der mir sehr gut gefallen hat, aber
ja,
komm mal später.
Absolut, ja. Ja, ich würde sagen, können wir jetzt schon mal besprechen.
Ja, stimmt, das, ja, im, ja, ein Typ, der ist ja der Cousin von Shai Gilgeous-Alexander, von dem, der auch, ich weiß nicht, ob er jetzt so krass überrascht hat, aber schon.
In den Playoffs gegen die Warriors auf jeden Fall
ja,
schon.
Ja, gut, da, also, aber er, also, er hatte eine sehr gute Rookie-Saison und ja, scheint auf dem Weg zu sein, sehr guter Spieler zu werden, das kann man definitiv sagen. Und ja, ich sehe ihn da, ich sehe ihn da eigentlich auch relativ ähnlich. Guter Passer, guter Schütze. Mit, nicht ultra explosiv, aber muss er ja vielleicht auch gar nicht unbedingt so sein. Also wir hatten ja einige Spieler, die hochgezogen wurden, die jetzt vielleicht nicht, oder ein paar, die athletisch jetzt vielleicht nicht so top of the hill sind, wo du aber auch, wo ich denke, ich habe lieber wirklich gute Fundamentals als jetzt so eine kranke, ja, als jetzt halt dieses reine, der Typ springt dir aus der Halle und halt ja, diese ganze Nummer, weil das verleitet halt dazu, andere so, Dinge ja, zu vernachlässigen. Ja, 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 nee, aber guter Pick und wird, denke ich, da auch gut reinpassen, weil er halt auch so, glaube ich, so ein Spieler ist, der halt, den du in verschiedene Mannschaftsgefüge, gerade auch, wenn sich das Mannschaftsgefüge der Pelicans vielleicht noch verändert in den nächsten.
Glaubst du, es wird sich noch so sehr verändern?
Jetzt vielleicht nicht direkt, aber.
Aber an sich haben sie, wenn wir jetzt mal diese Starting Five nochmal weiter zu Ende spinnen, man kann ja auch Lonzo Ball auf der 1 und Jrue Holiday auf der 2 nehmen. Und dann hast du Ingram auf der 3, Zion auf der 4 und Jackson Hayes auf der 5. Plus dann noch von der Bank einen unglaublich geilen, einer meiner Lieblingsspieler, Julius Randle, der saugeil ist. Dann noch ein paar solide Rollenspieler. Etwan Moore, Darius Miller, die jetzt alle nicht super, super krass sind, aber dann eben noch Nickel Alexander Walker, finde ich schon, Jahlil Okafor, finde ich schon ein ganz passables Team dann.
Ja, auf jeden Fall.
Und du hast halt mit Zion diesen Superstar.
Ja, aber da sind wir wieder bei dieser Diskussion, so in der modernen NBA reicht da wirklich dieser eine Superstar, wer hat da noch das Potenzial? Man muss sich, auch bei Jrue muss man langsam schauen, wie lange will man ihn noch so behalten, ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Und dann ist da für mich so ein bisschen auch der AD-Trade so, klar, sie haben die 3 Picks bekommen, die, ja, sie haben die Lakers Future geschenkt bekommen, das ist sehr gut. Aber an den
LaVar Spielern, hat gar nicht so Unrecht, oder?
Ja, ich
also weiß. Also nie wieder natürlich nicht.
Ja, aber das glaube ich nicht, aber ja, ach, LaVar, das ist, na egal, aber
wenn er es wenigstens aus den richtigen Beweggründen gesagt hätte, ja, und nicht nur, weil sein Sohn weggetradet ja, worden ist.
Sowas, sowas Blödes. Aber ich glaube trotzdem, dass das momentan noch so ein bisschen sehr viel Masse statt Klasse ist. So, du hast schon viele Jungs, die gut sind und wo du sagst, okay, wie gesagt, finde ich bei Jackson Hayes muss man auch mal ein bisschen schauen, ob er nicht halt dieser klassische Typ wird, der halt, okay, springen kann. Aber zu mehr kannst du ihn dann gerade offensiv dann schon auch nicht mehr gebrauchen. Will ich mir jetzt nicht absprechen, dass er das nicht vielleicht auch noch schafft irgendwann, aber ich glaube schon, dass sie da um wirklich dann, also es ist, sie sind sehr gut rausgekommen dafür, dass sie mit AD ihren absoluten Franchise-Player abgegeben haben und halt auch so ein Spieler wie AD, der halt für mich da wirklich ganz oben anzusiedeln ist in der Liga momentan. Aber es wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern, bis sie da.
Aber du kannst zum Beispiel jetzt dann dir auch erlauben, einen Stanley Johnson, einen Etwan Moore, einen Alfred Payton zu traden. Und dafür vielleicht noch ein, keine Ahnung, wenn du die 3 wegnimmst, hast du nochmal 16 Millionen an Capspace in diesem Jahr. Und das ist schon nicht schlecht. Dazu junge Spieler, jungen Kern dann noch. Also, klar, die werden jetzt nächste Saison kein Contender werden, um Gottes Willen. Aber du hast eine rosige Zukunft auf jeden Fall.
Ja, das sowieso. Und darum ging es ja letztendlich auch. Also ja. Ich meine, ja, du mit AD, du warst in dieser unglaublichen Situation.
Picks, willst du einfach nochmal kurz sagen, welche Picks das genau ja, sind?
Sehr gerne. Und zwar, es sind ja wirklich 3 Erstrunden-Picks tatsächlich. Also, was ja schon mal wirklich einfach viel ist. Weil Erstrunden-Picks auch so viel an Wert gewonnen haben, also so viel an Wertschätzung innerhalb der Liga, wie auch immer ja, man das vielleicht sagen will. Und da haben wir halt einmal den 4. Pick eben im diesjährigen Draft, den wir schon besprochen haben, dann ein Top 8 geschützten Pick 2021, der aber 2022 komplett unprotected ist. Das heißt, er wird 2022 an die Pelicans gehen, höchstwahrscheinlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass 2021 mit AD noch in seiner Prime und LeBron die Lakers vielleicht kein Lottery-Team werden, wer weiß, aber wahrscheinlich eher nicht vom
Wobei, Anspruch her. Wenn der Top 8 protected ist, dann angenommen, die Lakers werden ja nicht unter den schlechtesten 8 Teams sein, außer es passiert, die werden in die Playoffs kommen, sagen wir es so.
Besser wär's, ja.
Und dann wird dieser Pick ja an die Pelicans gehen. Weil er nicht unter den ersten 8 ist.
Ja, stimmt, ja klar.
Das heißt, er würde 2022 dann gar nicht, der wäre dann weg, oder?
Habe ich das so verstanden? 2022 ist er ungeschützt, da wäre es egal. Also da
aber quasi kriegen sie den nur, wenn er 2021 nicht, also unter den ersten 8 ist sozusagen.
Ja, genau.
So, das so heißt, ist dann der Punkt, kriegen ja, sie den wahrscheinlich, ja, dann wird dann es halt ein
genau, ja, klar,
hoher Pick 2021, ja. Erstrundenpick, jetzt nicht so super, aber dann
2024, ungeschützter First-Rounder geht an die Pelicans von den Lakers und 2024 sind wir halt dann schon, da ist LeBron schon wirklich alt, muss man sagen, auch wenn ich ihm durchaus noch 2-3 Jahre sehr guten Basketball zutraue. Vielleicht
aber 2-3 Jahre ist dann 2023, ja, 22. Genau. Also
ich, so, und sagen wir so, 2024, 2025, das sind dann wirklich die Jahre, wo man sagen muss, okay, da wird es dann schon schmerzhaft.
Könnte werden, also klar, ja. Weiß man nicht, das ist ewig bis dahin, das sind ja jetzt noch 5 bis 6 Jahre in der NBA, kann natürlich alles passieren, aber gut möglich, sie dürfen nämlich auch sich entscheiden, welchen dieser beiden Picks sie nehmen, ob sie den 2014er wollen, 2024er wollen oder den 2025er wollen.
Ja genau, und das ist und ja, das ist natürlich für sie Luxus, weil du halt wirklich eben abwarten kannst, okay.
Und jetzt noch eine Frage. Hast du jemals einen Superstar weggetradet gesehen und dafür so viel Mehrwert bekommen in der NBA? Ich glaube, das war, also Anthony Davis aus Lakers Sicht holen, absolut, ja, wenn du den kriegen kannst, hol ihn dir, ja, und gib so viel her, wie du kannst. Aber was haben die Spurs letztes Jahr für Kawhi bekommen? Das, ja, war, das, ja, das war DeMar DeRozan und Jakob Pirtle. Wie war das nochmal in der Game of Thrones Folge? Yeah, and Jakob Pirtle. Yeah, I don't know. Yeah, Jakob Pirtle.
Ja, da hast du recht.
Ja, Jakob Pirtle und DeMar DeRozan und ich glaube ein Pick. So, und jetzt hast du, die Lakers haben einfach hergegeben, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, 3 First-Rounder.
Ja, ich denke halt wirklich.
Ist auch stark.
Ja, auf jeden Fall, gerade halt auch dafür, dass er noch ein Jahr Vertrag hat. Wie gesagt, ich glaube, ich bin
abgesehen. Und wenn man diesen Rattenschwanz dann noch mitzieht, sozusagen, haben sie dadurch dann noch Pick 8 und 17 bekommen, statt den vierten Pick. Also daraus sind dann statt 3 Erstrunden-Picks 4 Erstrunden-Picks geworden. Jackson Hayes und Nickeil Alexander-Walker. Also, das war schon ein sehr, sehr guter Deal auch für die Pelicans. Und ich meine, Anthony Davis wollte gehen, insofern. Ja, Reisende soll man nicht aufhalten in so.
Ja, vor allem, du hast ja dann als Team halt auch wirklich nicht wirklich groß die Wahl. Also ich meine, was hätten sie groß machen sollen? Ja, mein Gott. Ja. Also auf jeden Fall könnte es für die Lakers halt wirklich sehr schmerzhaft werden, wenn sie halt dann diese Post-AD-LeBron-Ära angehen wollen und dann halt erstmal ohne Pick dastehen. Aber ja, es kann so viel passieren, man muss sehen. Vielleicht schaffen sie es irgendwie anderweitig oder haben anderweitig Glück und können sich da polstern oder so, aber.
Wir werden also sehen.
Ja.
Auf jeden Fall sind die Pelicans für die Zukunft sehr, sehr gut aufgestellt, mit einer sehr, sehr spannenden, sehr jungen Starting Five, bis auf Jrue Holiday. Wenn da sich alles noch so bleibt, wissen wir auch alles nicht, was da in 9 Tagen, wenn die Free Agency losgeht, offiziell am 30. Juni, was dann noch alles passiert. Gucken wir auf Platz, auf Pick Nummer 9. Die Wizards picken Rui Hachimura von Gonzaga. Auch eine Überraschung.
Ja, ich hätte ihn so hoch nicht gehabt, tatsächlich. Also eher sogar
aus der Lottery raus, sozusagen.
Ja, ich denke schon. Also vor allem auch, vielleicht, also er galt ja schon als relativ sicherer Erstrunden-Pick und viele haben ihn ja auch da schon relativ hoch.
Ich habe ihn teilweise auch in den Top 5 gesehen anfangs. Aber irgendwie ist er dann doch da rausgerutscht, so aus diesen Top 5.
Aber fandest du, er hätte das Potenzial dazu gehabt, wirklich?
Ja, ist schon, defensiv hat er schon einige Schwächen, ist offensiv insofern limitiert, als dass er zwar sehr athletisch ist, aber dann keinen so super Wurf hat, sehr schlechten Freiwurf und ja, insofern schon absolut ja, berechtigt, dass er da dann rausgefallen ist. Und so, umso überraschender, dass die Wizards ihn dann an 9 gepickt haben, wo noch andere Spieler da ja, vor allem zur Auswahl standen.
Für mich ist er halt auch so ein bisschen so ein Typ, ich meine, er ist 2,04 Meter groß, jetzt offensiv eben nicht überragend, hat auch erst relativ spät mit Basketball angefangen, ist halt so ein Wühler, würde ich sagen, schon jetzt ein guter Rebounder. Aber ich denke mir halt, ist das der Spielertyp, den du heute noch in der NBA wirklich willst? Ich meine, auch schau dir an, also für mich ist das so ein bisschen so ein Typ, so wie Kenneth Faried oder so. So ein Rebounder, der aber kein Rim-Protector ist irgendwie und offensiv halt auch nicht so viel mehr macht, als da halt Offensiv-Rebounds wieder reinstopfen. Und ist das ein Typ, den du jetzt 2019 an Nummer 9 ziehst? Ich meine, vielleicht entwickelt er sich auch noch krass in der Offensive, wer weiß. Aber ja, also ich bin
dem kritisch.
Ja, so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht. Ich denke mir halt so, klar, was jetzt ist, der Draft war jetzt nicht brutal tief, was jetzt so wirklich kranke Talente angeht, sondern dann, du hattest halt, klar, diese drei offensichtlichen Top-Picks und dann ja, wird schon weniger und dann halt auch sehr viel so Rollenspielermaterial, wo du halt auch sagen musst, okay, wahrscheinlich wird es nicht so besonders viel mehr. Aber ja, wird man, denke ich, sehen, wie er sich da entwickelt, gerade eben auch, weil er noch nicht so lange spielt. Und dann Nummer 10.
Ist aber auch schon 21, also.
Ja, ja gut,
das klingt auch immer so.
Aber ja, sowieso, nee, aber du hast schon nicht unrecht, das stimmt.
Mit einer der ersten japanischen Spieler auch tatsächlich in der NBA.
Ja, da ist die Ori NBA noch nicht so dabei, ne? Ja. Eher Baseball sind die Japaner.
Ja.
Baseball und Wrestling, das ist eher so.
Wusste ich nicht,
sehr gute
E-Sport,
Wrestling.
Ich wusste nur Sumo-Ring und
und E-Sport.
Ja, E-Sport. Gut,
okay. Ja, naja.
Auf 10 haben wir schon drüber gequatscht, über Cam Reddish. Absolut.
Ja, und jetzt an dich nochmal die Frage, wird er Paul George oder Nick Batum? Wobei ich Nick Batum eigentlich auch noch gar nicht so schlecht finde, tatsächlich.
Also Paul George wird er ziemlich sicher nicht. Ein Nick Batum kann er schon werden. Ich bin ein Nick Batum-Fan. Aber
wollte ich gerade sagen. Also,
aber ist jetzt kein, also Nick Batum ist, und Paul George, da ist ja schon ganz viel dazwischen. Ja,
das war nur dieser Punkt, weil vor der Duke-Saison war er wirklich auch so legitimer Teil dieser Big Three und dann während der Saison war er so, naja,
Cam Reddish. Ja, es ist so viele so mysteriöse Sachen irgendwie. Da hat er mal ein NCAA-Tournament-Spiel nicht gespielt, keiner weiß so richtig wieso. Ist bei ihm so ein bisschen die Einstellung wurde in Frage gestellt.
Und das ist halt genau der Punkt, wo man ihn halt auch nochmal separieren muss, weil du hast halt irgendwie Zion und RJ Barrett, die, wo du
Musterschüler jetzt, so,
ja. Ja, wo du sagst, ey, die haben Bock und die stellen sich in die Halle und bei ihm so ein bisschen, wo du sagst, naja, mental, auch Aussätze auf dem Feld und ja, Mentalität ist so ein bisschen so ein Problem.
Dennoch ein begnadeter Shooter, auch teilweise in wirklich, ich kann mich an zwei, drei Buzzerbeater-Dreier-Game Winning Buzzerbeater von ihm erinnern, da der ist schon auch Klatsch, so ist es nicht und der kann, wenn er will. Ist halt die Frage, wenn
ich glaub,
will er so.
Er könnte auch mehr sein als nur so ein reiner Schütze, weil man halt irgendwie sagt, okay, er hat schon Moves, so auch im Halbfeld und glaube ich schon auch das Potenzial offensiv nicht nur eben an der Dreilinie rumzustehen, sondern halt auch ein bisschen mehr zu machen, aber...
Aber ich sehe halt mehr so in ihm keinen Paul George oder Nick Batum, dazu fehlt mir bei ihm tatsächlich so die anderen Sachen, so die Assists. Ich denke halt, er wird eher so ein Andrew Wiggins, so ein True Scorer einfach nur. Mehr nicht.
Aber mit Dreier, immerhin.
Ja, mit Dreier.
Dabei. Wenigstens etwas. Ja gut, ja, ich denke mal, wie gesagt, bei den Hawks, da ist momentan sehr viel, wir haben es ja schon angesprochen, sehr viele junge Leute dabei, wo du halt dann einfach guckst, wer entwickelt sich wie, wer passt da wie rein und dann so ein bisschen Trial and Error halt mit sehr vielen jungen Spielern und dann wahrscheinlich die noch größere Überraschung als Rui Hachimura an Nummer 11.
Ja, ESPN schreibt, the Suns made the first truly shocking move of the night by reaching significantly for the oldest player in the draft. In UNC's 23-year-old Cameron Johnson. Also Cameron Johnson ist so mit der beste Shooter, also in diesem Draft. Wieso ist er dann so schlecht für die Suns?
Er ist, ich glaube, weil halt wirklich nicht so viel mehr kommt da halt, sondern es ist halt auch, wenn du dir sein Spiel anguckst, dann ist es halt okay, er wird höchstwahrscheinlich den Dreier in der NBA gut treffen, aber das war es halt im Großen und Ganzen so. Und es ist halt, glaube ich, schwierig, wenn du halt wirklich schon an 11 dir wirklich einen Typen holst, wo du halt sagst, ich meine, das, also so wie er jetzt vorm Draft gesehen wird, ist natürlich auch die Frage, ob es wirklich so schlimm ist, ist er halt so ein 2,6 Meter großer, keine Ahnung, Mike Miller am Ende seiner Karriere. Ja, ist das ein Nummer 11-Pick wert? Hätte man danach nicht vielleicht noch mehr haben können?
Ja, und das ist die Frage. Wieso holst du dir den, wenn du einen Devin Booker hast, wenn du einen Mikal Bridges hast, wenn du einen Josh Jackson hast? All solche Spieler, die das können, was er auch kann, und zwar besser.
Die Suns haben ja TJ Warren abgegeben, also die hatten ja massig Platz auf dem Flügel.
Ironie Kelly aus. Kelly Oubre auch noch.
Besser
Mann, Dario ja. Saric. Also, ja, ich... Also die können werfen, die Suns, die können halt sonst nicht so viel.
Ja, und das ist halt auch der Punkt, klar, ich weiß, vielleicht sind sie ja in Phoenix jetzt auch so auf diesem Trip, wo sie sagen, okay, wir wollen nur Typen, die Dreier schießen können und nichts mehr anderes, aber ich glaube, so ganz kann es der Weg auch nicht sein bei allen Trends und ja, wirklich viel, es ist halt, wie gesagt, erst 23 und du hast halt wirklich nichts, wo du sagst, okay, vielleicht wird er da noch oder vielleicht wird dies noch, sondern er ist eigentlich jetzt schon so ein designierter Rollenspieler, wie gesagt, vielleicht sehen die Suns auch irgendwas, was kein anderer gesehen hat, aber es ist doch sehr, ja, es war der wirklich große Schocker unter diesen ersten paar Picks, weil ja alles andere war halt, ja, wie gesagt, vielleicht leicht gereached für Rio Hachimura, aber sonst.
Wobei man dann noch ganz kurz anmerken muss, wir machen ja nur die Lottery Picks und dann noch so ein paar andere Sachen, also andere Stories. Aber dann fand ich ihren zweiten Pick, fand ich dafür sehr cool. Ty Jerome von Virginia, auch sehr guter Point Guard. Das eigentlich, was das Team braucht. Insofern würde ich fast nicht so weit gehen, dass die Suns ein Loser dieses Drafts sind.
Nee, das stimmt schon. Wie gesagt, gerade eben, weil sie auch diesen Need halt auf Point Guard höchstwahrscheinlich gut gestopft haben irgendwie, aber
ja. Also einen guten Vierer hätten sie noch brauchen können vielleicht.
Das ist halt der Punkt und da musst du halt dann schauen, hätte da nicht vielleicht, ich weiß nicht, irgendwer besser gepasst.
PJ Washington zum Beispiel.
Ja, direkt danach oder ich weiß es nicht. Oder
Sekou Doumbia.
Ja, vielleicht wollte ich gerade sagen, vielleicht machst du da so eine Nummer und sagst echt, wir parken ihn noch in Europa oder so oder wir führen ihn langsam heran und hoffen, dass wir da halt so einen Typen kriegen. Also ich glaube, Spieler, die theoretisch besser gepasst hätten und mehr Upside haben, wären schon da gewesen.
So, kommen wir zu Pick Nummer 12, PJ Washington, gerade eben schon angesprochen, von Kentucky, geht zu den Charlotte Hornets. Was sagst du?
Ja, wieder so ein bisschen, die Hornets kommen auch nicht so richtig raus aus ihrer Mittelmäßigkeit irgendwie, weder beim Draft noch bei den anderen Spielern, so ein bisschen so ein Typ, den ich persönlich auch gar nicht schlecht finde, weil eine Comparison, die er so gezogen hat, war nämlich tatsächlich Taj Gibson. Auch ein Ex-Bulls-Veteran, muss man ja sagen, den ich sehr gerne mochte immer von der Spielweise her. Aber halt ja auch doch sehr klarer Rollenspieler, ist ein ganz solider Scorer, denke ich, aber halt wirklich definitiv kein Star und wird auch nicht in diese Sphären kommen, denke ich, sondern halt, aber letztendlich wäre das ja das, was die Hornets halt bräuchten. So,
sie brauchen, genau, sie brauchen halt Power Forward, insofern.
Ja.
Achso.
Ja, nee, ja, gut, okay.
Aber,
ja,
das schon, trotzdem war ein safer Pick, fand ich solide so. An der Stelle. Bekommst du sonst nichts Besseres, sage ich mal, insofern.
Nee, glaube ich auch nicht. Nee, deshalb in Ordnung. Ja. Wie gesagt, und allgemein Hornets muss man dann schauen. Das ist wieder ein anderes Thema, Free Agency.
Ja, da würde ich sagen, gibt es dann auch nochmal eine ganz andere Folge dazu, zur Free Agency. Wir konzentrieren uns jetzt weiterhin auf den Draft. Und zwar kommen zu den letzten zwei Picks, die wir jetzt heute besprechen, in Person. Und zwar von Tyler Harrow, auch von Kentucky, der zu deinem Team geht, zu den Miami Heat.
Ja, auch wenn man das durch die Fanbrille sehen will, dann sagt man, oh ja, vielleicht ist das sogar der nächste Devin Booker oder vielleicht ist das, ich glaube es tatsächlich nicht. Seine Wurfmechanik sieht sehr gut aus, aber er hat den Dreier nicht wirklich so toll getroffen im College. Das ist auch halt wieder so ein bisschen, er ist wirklich so ein Typ, da kann es extrem in beide Richtungen gehen. Das kann halt auch so einer sein, à la
Justice Winslow.
Moment, hier nicht. Nee, ich meine eher so jemand, ich weiß nicht, vielleicht so jemand wie so ein Jimmer Fredette mit weniger Scoring, mit weniger Scoring-Abilität oder vielleicht so ein, ich weiß nicht.
Hey, Jimmer Fredette war bester Scorer in China, hey.
Ja, aber halt auch, du weißt, was ich meine, so, ja, so ein weißer, dürrer Guard, der, wo du denkst, ey, der könnte richtig abgehen, und dann ist aber doch irgendwie so. Ist
doch kein Klay Thompson,
ja, ist dann doch. Ja, das wäre halt, wenn er in so eine Richtung gehen würde, das wäre natürlich optimal für die Heat. Ich glaube, er war wirklich ein Typ, den ich auch schon tatsächlich schon am College schon immer verfolgt habe und wo ich immer dachte, ey, der könnte doch wirklich was werden und Ding, und irgendwie ist er nie so durchgebrochen und schwieriger Pick. Ja, könnte sich sehr auszahlen, aber wahrscheinlich wird er halt auch so ein Rollenspieler bleiben, weil er eben halt auch, er ist nicht wirklich athletisch, hat sich zwar ein bisschen verbessert gezeigt in der Defense, wo du halt dann drauf hoffst, dass er halt vielleicht ein 3-and-D-Spieler wird auch im Idealfall, aber ja, letztendlich muss man da abwarten. Aber glaubst du, dass er die Kurve noch kriegt in Richtung wirklich mehr als nur Dreierknallen und hinten halt rumstehen?
Ja, was heißt die Kurve kriegen? Es ist ja jetzt gerade erst so der Beginn, wenn er jetzt 3 Jahre in der NBA gewesen wäre.
Ja, gut, nicht klar.
So, boah, ich hab Tyler Herro zu wenig verfolgt, ehrlich gesagt. Da kann ich dir jetzt keine besondere große
Kannst
Meinung
Kannst du mir keine Hoffnung machen? Na toll.
Nee, kann ich nicht. Ich denke, das wird eher so ein Justice Winslow.
Der sich aber verbessert hat auch letztes Jahr. Aber gut, egal.
Letzter Lottery Pick, Romeo Langford von den Celtics, die da den Trade, den Pick von Philly bekommen haben, damals im, was war das für ein Trade? Weiß nicht. Irgendeiner. Da mit, von diesen tausenden Philly-Trades, ja. Wo auch die Celtics davon eben profitiert haben, und zwar jetzt in Person von Romeo Langford. Ja, ein Flügelspieler, der mir so ein bisschen überflüssig vorkommt.
Ja, weil sie ja den schon Jason Tatum haben und
Gordon Hayward und Jalen Brown.
Den haben sie auch noch, ja klar, da ist ja Gordon Hayward auch noch, stimmt, den habe ich jetzt ganz vergessen. Ich war jetzt tatsächlich bei jungen Flügelspielern mit Jalen Brown und Jason Tatum. Ja, definitiv. Wobei ja auch ein bisschen die Frage ist, ob sie Gordon Hayward behalten, oder? Ich weiß nicht, ich habe so ein paar so
also
Sachen gelesen.
Also jetzt nachdem Irving und Horford weg sind,
ja gut, da werden sie behalten. Aber ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, in Boston, da ist wahnsinnig viel auf dem Flügel los, aber sonst nicht mehr so viel unterm Korb und an der Birne. Ja, muss man sehen. Ich glaube, er
Großes auch apropos hier Celtics, ich habe gehört, Aaron Baines geht zu den Suns. Gerade eben, oder vor einer Stunde hat Adrian Wojnarowski getweetet, the Suns acquiring Celtics center Aaron Baines as part of the Ty Jerome trade. Was ja alles so ein bisschen, um mal zu den Celtics zu kommen, als Team vielleicht dann noch, also als weitere Story. Die Celtics schaufeln gerade, glaube ich, ziemlich viel an Cap Space frei.
Ja, das ist
die
genau wollen, der Punkt, ja. Und
also, aber vielleicht der Angelo Russell, kann ich mir gut vorstellen. Der passt da sehr gut rein, denke ich.
Ja.
Vielleicht noch irgendein Big, der schwierig. Ja, sollten sie schon irgendwas im Frontcourt haben, damit sie da irgendwie einigermaßen im... Ich habe gehört, dass die, also es hat auch Bill Simmons gesagt, dass die Celtics dran interessiert sind, Malcolm Brogdon von den Bucks zu holen, weil sie dadurch nicht nur sich stärken, sondern die anderen auch schwächen. Aber das ist halt auch
wieder so.
Haben sie auch wieder, wenn sie, keine Ahnung, D'Angelo Russell und Malcolm Brogdon holen, weil sie ja dann durch Kyrie Irving, Al Horford jetzt noch den Baines-Vertrag los und dann eben ein paar junge Spieler eben dann noch haben. Du hast Marcus Smart, du hast Jalen Brown, du hast Gordon Hayward und Jason Tatum und willst dann noch Malcolm Brogdon holen?
Ja,
und D'Angelo Russell?
Ja, du bist so stacked irgendwie und eigentlich bräuchtest du einen richtigen Point Guard, auch einen richtigeren Point Guard als Kyrie Irving letzte Saison.
Ja, in der Zone. Ein Spieler, der mit jungen Spielern ein bisschen besser kann.
Ja, halt diese, du weißt, was ich meine, halt auch jemanden, ja, der die anführt und halt auch sagt, okay, wir gehen da drauf. Ja, in der Mitte bräuchst du noch jemanden, wenn Al Horford jetzt wirklich geht, wovon es ja irgendwie aus oder wonach es ja jetzt doch stark aussieht. Ja, das ist schwierig. Und ja,
was hältst du von einem Trade zwischen den Pelicans und den Celtics? Drew Holiday zu den Celtics und dafür, keine Ahnung, Jalen Brown oder Marcus Smart oder Jason Tatum werden sie, denke ich, nicht abgeben. Oder Gordon Hayward oder so.
Ich finde aber, man muss Marcus Smart noch mal ein bisschen unter Jalen Brown sehen tatsächlich.
Ja,
aber
klar.
Vielleicht, wo wir auch zum Weil Thema Bigs fehlen den Celtics, da können sie ja vielleicht hier noch Dingens mit reinwerfen, hier einen Kollegen Julius Randle oder so.
Ja, genau, irgendwie sowas, ja.
Ja,
Julius Randle und Drew Holiday für Marcus Smart, Jaylen Brown und noch irgendjemanden. Und Romeo Langford.
Und Romeo Langford gleich wieder weg. Ja, ich denke halt.
Aber also die Pelicans würden profitieren, die hätten ein bisschen mehr Shooting. Gut, jetzt vielleicht nicht mit Marcus Smart, aber mit Jaylen Brown.
Aber ist nicht vielleicht, ich glaube halt, es ist ja auch ein bisschen die Frage, okay, wie sieht Danny Ainge das jetzt? Weil letzten Sommer hatte er das Gefühl, okay, er muss jetzt, er hatte in den letzten Jahren das Gefühl, okay, da haben sie ihre Picks ausgeschöpft, die sie noch hatten aus dem KG und Paul Pierce Abgang und haben dann gesagt, okay, wir wollen jetzt all in gehen, wir holen Gordon Hayward, wir holen Kyrie Irving. Das hat dann nicht geklappt, sicherlich auch aus Verletzungsgründen irgendwo und halt aus Gründen, dass, ich weiß nicht, Kyrie Irving halt ein Arschloch ist oder so, keine Ahnung. Aber ist halt die Frage, ist man jetzt wieder mehr an dem Punkt, wo man sagt, okay, wir gehen nochmal wieder über so viele junge Spieler oder sagst du nicht jetzt, okay, jetzt wollen wir auf jeden Fall diesen Homerun irgendwie da aber aus dem Park prügeln und...
Vielleicht wollen sie das, aber wie willst du das machen?
Ja, es geht ist schwierig. Nicht. Ja, es ist also, verzwackt und die Free Agency wird Wahnsinn. Es wird wirklich...
Holen sie KD oder was? Aber dann musst du halt auch noch ein Jahr
warten. Habe ich mir auch gerade gedacht, das wäre vielleicht auch... weiß man nicht, aber auch, ja...
Aber dann langfristig müssten sie ihn holen. Ja, vielleicht nochmal. Das wäre dann, je mehr ich drüber nachdenke, ist so.
Das wäre ganz sexy, aber.
Irgendwie schon, ja.
Ja. Ich finde auch, KD ist wirklich ein wahnsinnig attraktiver Spieler für sehr viele
Teams. Vom Aussehen her.
Auch vom Aussehen. Nein, da definitiv nicht. Naja, aber wieso reden wir? In der letzten Folge haben wir auch schon zu viel über das Aussehen von NBA-Spielern geredet. Wir müssen uns mehr auf auf dem Feld
geschieht. Bestes Outfit beim Draft gestern, was sagst du?
Ich persönlich war ein riesen. Also es gab ja, finde ich, wieder mehrere Sachen, wo du echt schon gesagt hast, dass es cool aussah. Ich persönlich war tatsächlich ein Riesenfan von Nickel Alexander Walker.
Okay.
Der war ja in diesem Schlangenleder-Optik-Anzug ja. Mit Bolo-Tie noch dazu. Und das fand ich schon sehr, so sehr Cowboy-mäßig und sehr, sehr, sehr stark irgendwo. Aber es gab wieder einige. Tyler Herro sah auch nicht schlecht aus.
Ich fand Bol-Bol auch ganz geil mit dem Spinnennetz.
Ja, das stimmt. Bol-Bol, wo wir jetzt auch mit dem Ding fertig sind, was sagst du dazu, dass er dann doch so gefallen ist?
Ja, also kommen wir vielleicht dann zu den Steals.
Ja,
meine beiden Steals des Drafts sind Admiral Schofield, der zu den Wizards geht, und Bol-Bol, der den die Nuggets sich geholt haben. Der einzige, das ist ja so ein bisschen so, eigentlich hat man Bol-Bol da erwartet, wo Cam Johnson irgendwie gepickt wurde. War so einer der 24 Spieler, die in den Green Room eingeladen wurden. Cam Johnson nicht, bei weitem.
Auch, und ja.
Ja, also ich denke, Schofield und Bol-Bol könnte was sein. Wobei Bol-Bol bei den Nuggets, was ja Jokic und Millsap.
Gut, aber
vielleicht lernen und
ja,
dann irgendwann.
Aber der Punkt ist ja, Millsap ja dann doch auch. Recht jetzt alt, langsam ja, wirklich langsam, nicht mehr ja. Der Allerjüngste. Ja, aber es ist natürlich auch die Frage, wie gut passt er neben den Jokic? Sind halt schon beide sehr, doch, also du kannst keinen von den beiden als Power Forward irgendwie verkaufen oder so oder irgendwie sagen, okay, stell ich mir raus. Ja, also
beide zu langsam auch.
Ja, definitiv. Und ich fand es tatsächlich überraschend, dass Bol-Bol so tief gefallen ist, weil klar, okay, er war letztendlich die ganze Saison verletzt. Und dadurch, dass er halt so ein Riese ist, hat man halt auch immer diese, ich meine, jetzt hat er eine Fußverletzung, aber man hat doch immer diese Bedenken bei den Knien, was du ja jetzt auch bei Porzingis gesehen hast, sobald halt Leute so riesig sind, ist der Körper, das ist einfach, das ist eine Wissenschaft für sich. Gibt es eigentlich jemanden, der das macht, sowas? Ich weiß es nicht.
Wissenschaft der großen Menschen.
Genau, das ist crazy. Nee, aber ich fand es irgendwie schon konsequent, dass er gefallen ist, weil er so ein Riesenprojekt ist und weil man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, vielleicht hört die NBA jetzt endgültig auf, einfach nur Leute zu holen, weil sie groß sind und halt schon Potenzial haben und die dann wirklich so krass für die zu reachen, dass es einem echt eigentlich schon wehtut fast. Und noch ein weiterer Fall, Nassir Little, an Nummer 25, stimmt. Haben ihn die Blazers dann erlöst, der musste auch lange warten. Der North Carolina Flügel, kann man vielleicht sagen.
Ja, aber passt eigentlich ganz gut, fand ich.
Entschuldigung, Blazers passt ja gut, ja, aber trotzdem tief gefallen. Also schon für sein, ja, was heißt tief?
Voll, absolut, also, ich stimme dir da absolut zu und auch mit so einem Stil, das, also Al-Farouq Aminu wird Free Agent, Mo Harkless ist im letzten Jahr seines Vertrags, insofern, also...
Ja, na, wenn du ihn da.
Kann Dreier werfen.
Ja, wenn du ihn da eben, das ist halt genau der Punkt, wenn du ihn da eben zu einem zu einem Nurkic dazu wirfst, zu dem Backcourt, so, naja, wieso nicht?
Super also, Upside noch da. Also,
das ist halt der Punkt, ja. Also, ja, nee, auf
ich denke schon, dass das auf jeden Fall auf was jeden sehr, Fall. Sehr Gutes ist. Haben wir sonst noch was zu besprechen?
Ich glaube, solange wir Fippo. Bestes Outfit geklärt haben, was war denn sein Favorit eigentlich bei Outfit?
Boll Boll. Mit
ach, der, stimmt, mit hast Spinnen, du gesagt, Spinnen, ja, mit dem Spinnending. Das hoffentlich nicht, wie sagt man, hoffentlich nicht, obwohl Spinnnetze sind ja so stabil. Ich schon sagen, das hoffentlich nicht die Stabilität seines Körpers verkörpert. Nee, tatsächlich, es war wieder unglaublich viel los.
Ein, zwei Sachen nur noch. Sonntag geht alle in Audidome. Bayern Basketball gegen Alba Berlin, hier BBL, womöglich das letzte Spiel in den deutschen Finals,
ja.
deutsche Finals, ja, Bayern führen mit 2-0 gegen Alba Berlin und, also ihr werdet diesen Podcast, es ist gerade eben Freitagnachmittag nehmen wir diesen Podcast auf, entweder noch heute Abend kommt er raus oder morgen, wenn es morgen ist, dann müsst ihr den Podcast anhören und dann sofort in die Görzer Halle zu den Iguanas, zu den Rollstuhlbasketballern unseres Vertrauens. Die haben nämlich Tryouts. Ihr könnt selber mal Rollstuhlbasketball spielen, euch mal angucken, wie das so läuft und dann, wenn ihr Bock habt, da gerne auch zu diesem Verein zu kommen. Aber das sei jedem auf jeden Fall ans Herz gelegt, die RBB München Iguanas in der Görzer Halle morgen, der 22.
Lohnt Juni. Lohnt sich auf jeden Fall. Top Coach, super Jungs und Mädels, die da am Ball sind.
Und eine Sportart, die, also
da geht's
viele
ab, ja.
von euch haben vielleicht noch nichts von Rollstuhlbasketball mitbekommen oder es live miterlebt. Als ich das erste Mal gesehen habe, bin ich da hingegangen und dachte, okay, ja, Rollstuhlbasketball.
Ja, man guckt es halt mal so an, ja, warum wir auch so, schaut
wird
mal.
Sicher nicht so, ich habe mir das angeguckt und da ist so eine Intensität, so eine Schnelligkeit auch da drin und so unglaublich athletisch auch die Spieler in den Oberkörpern, also echt sehr, sehr verrückt und das sei euch auf jeden Fall ans Herz gelegt.
Lohnt sich, schaut da vorbei.
Und bleibt Buzzerbeat treu, es gibt sicher bald noch eine Free Agency Spezialfolge und dann, wenn auch noch ein bisschen was passiert ist.
Und Luis, ich habe noch zum Schluss einen Schmankerl für dich. Und zwar mache ich quasi schon mal den nächstjährigen Buzzerbeat Draft-Podcast überflüssig. Und zwar, weil ich dir nämlich schon sagen kann, wer nächstes Jahr erster Pick wird.
Okay, und wer wird's?
Und zwar, du bist jetzt nicht drauf gekommen, weil es so offensichtlich ist. Und zwar LaMelo Ball, natürlich. weil der geht ja jetzt nach Australien, ist es genau, nach Australien. Und mit dem, also geht jetzt eben noch für die Saison nach Australien, eben nicht ans College, da haben die Boys ja auch viel verbrannte Erde hinterlassen irgendwie, will da nach Australien gehen und dann eben mit der Intention, nächstes Jahr Topic zu werden, also, ne?
Und eine Sache noch, Joshua Obiese,
wurde nicht gedraftet,
ja. Da muss man dann schauen, wie es bei dem Würzburger ist er, ne?
Ja, ich hätte gedacht, er hätte vielleicht sogar die Chance, aber
so in der zweiten Runde irgendwo.
Ja, aber naja, gut.
Na, mal sehen.
Mal sehen.
Gut, Fippo, es war mir ein inneres Volksfest.
Ja, mir war es eine Ehre, definitiv, mit einem alten Buzzerbeat-Veteran hier sozusagen. Und dann sagen wir leise Servus zum Abschied, gell?
Die Buzzerbeat-Lage des Drafts ist abschließend erörtert. Und wir sagen Ciao, Servus, bleibt sportlich, macht es gut.